ein Teil meines Enthusiasmus ist oder meiner Begeisterung für das Heilige Darm zu teilen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon als kleines Kind sehr bemüht war, ja, irgendwelche, ich hatte es damals gesagt, so kindlich, himmlische Erfahrungen zu machen. Also für mich war der Himmel ein Ort, an dem Gott lebte. Und meine Eltern haben mir gesagt, dass sie mich immer mit der Feuerwehr vor den höchsten Bäumen herunterholen mussten, weil ich also Gott am nächsten sein wollte und deswegen die ganze auf die Spitze der Bäume krabbelte, weil ich wollte wirklich dem Himmel nahe sein. Das war mir sehr wichtig. Aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, war das also fast wichtiger als zu spielen für mich. Als ich dann erfuhr im Krishna-Bewusstsein viele Jahre nach meiner Kindheit, dass der Himmel auf Erden sei, also der Aufenthaltsort Gottes hier in dieser Welt war, da gab es nur noch einen Wunsch. Also ich wollte nach Vrindavan oder nach zu so einem heiligen Ort gehen. Und der Zeitpunkt kam, es war 1974, ich bin also nicht so ganz fit mit Zahlen, wie manche von euch schon herausgefunden haben, aber ich glaube fast, es war 74, wenn nicht 74, dann 75 oder 73, also da irgendwo in der Nähe, wo wir zwei große Busse ausstaffierten, die im öffentlichen Transport benutzt wurden, also Stadtbusse. Und mit diesen Bussen dann endlich zum Heiligen Darm fuhren. Wir haben die Überlandstrecke genommen, sagt man das so in Deutsch. Also wir sind durch die Türkei gefahren, erst Bulgarien, Türkei, dann Pakistan kommt, glaube ich, Iran, danke, dann Iran, dann Afghanistan, jetzt kommt die ganze Route, dann Pakistan und dann waren wir im Hindukusch, weiß ich noch, es war ganz gefährlich, weil uns ein Junge mit einer Steinschleuder ein Fenster eingeschlagen hatte beim Fahren, das war im Hindukusch und dann sind wir, ich muss euch mal die Dias zeigen, ich habe die auch noch irgendwo. Und dann sind wir auf ganz abenteuerliche Art und Weise mit einem Floß, was aus Benzintonnen bestand, über den Ganges gesetzt und nach nach Mayapur gekommen. Und für mich war einfach das die Erfüllung eines Kindheitstraumes, in den Himmel zu gehen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich gehe jetzt in den Aufenthaltsort Gottes ein. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Wie ihr wisst, ich bin jedes Jahr für etwas mehr als einen Monat im Darm und residiere da und bin also da der glücklichste Mensch im Universum. Ihr werdet mich überhaupt nicht wiedererkennen können, so glücklich bin ich. Hier bin ich völlig mental und traurig im Westen und da schäume ich über vor Begeisterung. Nicht? Das ist, und heute für mich, meine Begeisterung mit dem Darm zu teilen, ist für mich also der Höhepunkt meiner Karriere als Vortragsgebender. Nicht? Und deswegen, ich hoffe, dass ich es gut hinkriege, weil ich habe so viel in mir drin, dass ich hoffentlich euch nicht total überfrachte mit den Informationen, dass ihr alle untergeht im Ozean des Wissens über das Heilige Darm und nicht mehr. Vielleicht wäre es sogar gut, wenn wir untergehen in diesem Ozean und einfach von der Welt verschwinden für einige Zeit. Also ich meine damit, also wenn ich zu viel rede, müsst ihr mich bremsen. Ich bin also total begeistert heute und schwebe fast über diesem Sitz schon ein bisschen vor Begeisterung. Also ich muss das sagen und euch ein bisschen vorwarnen. Also schnallt euch gut an, jetzt kommt gleich eine geladene Wucht auf euch heruntergeprasselt, wie man in Norddeutsch sagen würde. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Einzusteigen in unser Thema, das Dham oder der heilige Aufenthaltsort Krishnas, werden wir einen Text aus dem 15. Kapitel der Bhagavad Gita lesen, nämlich den Text 6. Wir haben ihn hier aufgeschrieben. Mandy Tangi aus Slowenien hat persönlich diesen Text aufgeschrieben. Ihr seht, glaube ich, diese korrekte Anordnung der Buchstaben dort. Das ist also eines ihrer Markenzeichen.
Na tat basayate suyo.
Na
shashanko na pavaka. Yat katva nani vatante. Tatama paramang mama. Na tat basayate suyo. Na shashanko na pavaka. Yat katva nani vatante. Tadhama paramang mama. Na tat basayate suyo. Na shashanko na pavaka. Yat katva nani vatante. Tadhama paramang mama.
Übersetzung: Dieses mein Reich wird weder von der Sonne noch vom Mond noch von Elektrizität erleuchtet. Wer es einmal erreicht, kehrt nie wieder in die materielle Welt zurück. Erläuterung. Hier wird die spirituelle Welt, das Reich der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna, beschrieben, das auch als Krishna Loka oder Goloka Vrindavan bekannt ist. Im spirituellen Himmel sind weder Sonne noch Mond, noch Feuer, noch Elektrizität notwendig. Denn alle diese Planeten dort leuchten aus sich selbst heraus. In dem uns bekannten Universum gibt es nur einen Planeten, die Sonne, der aus sich selbst heraus leuchtet. Doch im spirituellen Himmel sind alle Planeten selbstleuchtend. Die leuchtende Ausstrahlung all dieser Planeten, die man Vaikuntha nennt, bildet den leuchtenden Himmel, der auch als Brahma-Jyoti bekannt ist. Eigentlich geht diese Ausstrahlung von dem Planeten Krishnas, nämlich Goloka Vrindavan, aus. Ein Teil dieser leuchtenden Ausstrahlung ist jetzt vom Mahatattva der materiellen Welt bedeckt. Doch der allergrößte Teil dieses leuchtenden Himmels ist mit spirituellen Planeten übersät, die Vaikunthas genannt werden und von denen Goloka Vrindavan der höchste ist. Lasst uns kurz zusammenfassen. Es wird hier also eine transzendentale Information gegeben. Es gibt einen materiellen Himmel über uns, aber auch einen spirituellen Himmel. Und in diesem spirituellen Himmel gibt es eine gewisse Anordnung. Es gibt dort verschiedene Abodes oder Dharmas, Aufenthaltsorte, wo verschiedene Manifestationen Gottes sind, die sogenannten Vaikuntha-Planeten. Und von all diesen, über all diesen thronend, wie ein König über seine verschiedenen Untertanen, ist Goloka Vrindavan der höchste Aufenthaltsort, wo Krishna gegenwärtig ist. Ich überspringe ein Paragraph und mache weiter. Von dieser Information sollte man begeistert sein. Tja, Prabhupada bemerke richtig, er lehnt sich hier richtig aus der Bhagavad Gita heraus und spricht uns alle an. Von dieser Information sollte man begeistert sein. Man sollte den Wunsch haben, sich zu dieser ewigen Welt zu erheben und sich von dieser falschen Spiegelung, diesem Abglanz der Wirklichkeit zu befreien. Für einen Menschen, der zu sehr an der materiellen Welt hängt, ist es sehr schwer, diese Anhaftung an die Welt zu durchtrennen. Doch wenn man sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, ist es möglich, allmählich frei zu werden. Man muss sich den Geweihten Krishnas anschließen, das heißt Menschen, die Krishna bewusst sind. Man sollte eine Gemeinschaft ausfindig machen, die sich dem Krishna-Bewusstsein widmet und lernen, wie man hingebungsvollen Dienst ausführen kann. Auf diese Weise kann man seine Anhaftung an die materielle Welt aufgeben. Man kann sich so von der Anziehung an die materielle Welt, man kann sich von der Anziehung an die materielle Welt nicht lösen, indem man sich nur in ein safranfarbenes Tuch kleidet. Scharange, das geht nicht. Man muss vom hingebungsvollen Dienst des Herrn angezogen sein. Deshalb sollte man es sehr, sehr ernst nehmen, das hingebungsvolle Dienen, wie im 12. Kapitel beschrieben wird, aufzunehmen. Prabhupada sagt hier in der Erläuterung, da gibt es also diese spirituelle Welt und man sollte begeistert sein, dorthin zu kommen. Wie? Durch Devotional Service, was am einfachsten geht in der Gemeinschaft von geweihten Krishnas. Aber auf diesem Weg ist tatsächlich Gemeinschaft sehr wichtig, ne? Dass wir Gemeinschaft pflegen unter den Devotees. Das ist für viele von uns ein Übungsfeld. Gemeinschaft, großes Thema, Beziehungen und so. Aber wenn man diese Beziehung mit Krishna-bewussten Menschen pflegt, dann kann man dort sehr leicht Bestärkung finden auf dem Weg in die ewige spirituelle Welt. Wir sind also in gewisser Weise heute hier zusammengekommen als eine Reisegesellschaft. Dieses Thema Reisegesellschaft wird im Workshop ganz deutlich werden, wo ihr tatsächlich gebeten werdet, auf eine Reise zu gehen. Aber ich will das jetzt ein bisschen noch verdeckt halten und noch nicht ein bisschen die Spannung aufbauen. Gut, das war also der Text. Ich habe habe zwei kurze Absätze ausgelassen, um wirklich gleich hier zum Thema zu kommen. Nun, dieser transzendentale Ort, der also in der spirituellen Welt gegenwärtig ist, wird auf wundersame Art und Weise, um bedingten Seelen eine Chance zu geben, hier in die materielle Welt gebracht. Durch Bhakti Devi, die Göttin der Hingabe zu Krishna. Es gibt ein ganz verstecktes Werk, Mrityunjaya Tantra, welches Jiva Goswami in seinem Krishna Sandava zitiert, und da wird das erklärt. Bhakti Devi, die die Gopis von Vrindavan in Entzückung versetzt und die intensive Hingabe für den höchsten Herrn im Herzen der Devotees verursacht, hat durch ihren eigenen Wunsch den höchsten Vaikuntha-Planeten. Wer ist nochmal der höchste Vaikuntha-Planeten? Goloka, ihr wisst alles schon. Also Bhakti Devi hat durch den eigenen Wunsch den höchsten Vaikuntha-Planeten von der spirituellen Welt genommen und hier auf den Erdplaneten gebracht, wo Goloka Vrindavan unter dem Namen Gokula Vrindavan bekannt wird. Auch in der Gopal Tapani Upanishad wird dieser Vergleich aufgenommen. Bhakti Devi hat also, wie man eine Lotusblume von hier nach da verpflanzt, Krishnas ewiges Reich hier in die Welt gesetzt. Und Gopal Tapani Upanishad sagt dazu, genauso wie eine Lotusblume im Wasser steht, so steht das Land von Vrindavan auf dieser Erde. Ein toller Vergleich, ne? Stell dir mal vor, Bhakti Devi kommt, nimmt, auch das ist hier aber sehr vertrocknet, nimmt also das total strahlende und nicht vertrocknete Goloka Vrindavan hier in diese Welt, und dann heißt es nicht mehr Goloka Vrindavan, sondern Gokula Vrindavan. Man könnte auch einen anderen Begriff nehmen, Boma Vrindavan, das Vrindavan auf der Bhumi, nicht auf der Erde. Das ist es. Wie genau das geschah, wird in der Gaga Sanghita erläutert, und ich möchte euch diesen alten Text heute vorlesen. Seid ihr intuit? Gut. Ich werde mal ein kleines Orchester hier mal anstellen. Krishna hatte also bekannt gemacht, dass er auf der Erde erscheinen würde. Als Radharani das hörte, nahm sie die äußere Erscheinung einer Schlingpflanze an, die in einem großen Waldbrand aufgezehrt wird. Sie weinte, zitterte und war nahe daran, in Ohnmacht zu fallen. Und so sprach sie: Dann geben auf die Erde, entferne die Last, die auf der Erde ruht, nimm sie weg, aber hör vorher noch mein Gelübde, o Herr meines Lebens. Wenn du fort bist, wird es mir nicht möglich sein, am Leben zu bleiben. Falls du mein Wort nicht Glaube schenken solltest, sage ich es noch einmal. Wenn du von hier gehst, dann wird mein Leben, was aus meinem Körper scheiden wird, zu Kampferstaub werden. Und Kampferstaub, müsst ihr wissen, ist das am leichtesten entzündbare Material. Sie sagt also, das Feuer der Trennung wird meinen schon arg geschwächten Zustand in verbrannt gehen. Ich werde zur Asche verbrennen. Das ist mein Gelübde. Hat sie zweimal wiederholt, um sicher, wie wenn man was Wichtiges sagt. Dann sagt man es einmal und dann merkt man, es ist nur halb eingesunken, dann sagt man es ein zweites Mal. Krishna antwortete: Oh Radha, bitte klage nicht. Ich nehme dich einfach mit. Wir gehen zusammen. Aber Radha, die manchmal eine konträre Natur annimmt, sagte: Nein, ich komme nicht mit. Mein Herz kann nicht glücklich sein an einem Ort, wo es nicht den Wald von Vrindavan gibt, wo es keinen Yamuna-Fluss gibt und wo es keinen Govardhan-Hügel gibt. Als Lord Krishna das hörte, wandte er sich zum Govardhan-Hügel und schickte den Govardhan-Hügel, den Yamuna-Fluss und die 47 Kroshas, oder einen 47 großen Krosha-Teil seines Reiches auf die Erde. Ein Krosha, das ist so was wie eine Quadratmeile ungefähr, aber plus minus. Ne? Sagte er zum Schluss: Ich werde im Hause von Nanda Maharaj und Yashoda erscheinen und Radharani wird geboren werden von Vrishabhanu und Kirtida. Ich werde wieder und wieder den Rasa-Tanz in Vrindavan mit den Gopis ausführen. Also jetzt wisst ihr das Geheimnis. Wir haben eben gehört, Bhakti Devi war es, die... Wir müssen hier ein besseres Anschauungsmaterial hinstellen, die also Vrindavan Dham in die Welt brachte. Bhakti Devi ist technisch gesehen, für die, die sich ein bisschen auskennen, eine Erweiterung von wem? Du weißt alles. Von Radharani. Also wir haben das heilige Dham hier aufgrund von Kripa Mayi, Karuna Mayi Radhe in der Welt. Deswegen gibt es diesen Ort, der sozusagen eine spirituelle Himmelverpflanzung ist, wenn man das so sagen möchte. Nun, das, was ihr eben gehört habt, beschreibt ein Szenario, dass Krishna erscheint und seinen roten Teppich sozusagen, sein heiliges Dham, erst einmal vorschickt und dann erscheint er. Zur Zeit von Krishnas Erscheinen sah das Vrindavan so aus. Das Land bestand aus transzentalen Juwelen. Die Bäume erfüllen alle Wünsche. Das Wasser ist Nektar. Die Worte der Gopis und Gopas sind wie ein Lied und sie bewegen sich wie im Tanzen. Transzendentale Glückseligkeit durchströmt jede Ecke dieses höchsten Reiches, in dem Krishna mit seiner Flöte gegenwärtig ist. Es gab dort keinerlei Anxieties, keinerlei Sorgen, wie es in Kuntaloka, dem Ort der Ängste und Unsicherheit dieser Welt üblich ist. Diese Welt wird als Ort der ständigen Sorgen beschrieben. Alles. Und ich glaube, du hast ein paar Erfahrungen davon machen dürfen und diese Aussage der Schriften konntest du als richtig erkennen. Als Krishna erschien, gab es in diesem Teil keine Anxieties. Selbst wilde Tiere. Brahma ging einmal nach Vrindavan und sah dort, mein Gott, die Tiger umarmen die Rehe hier. Das wird gesagt im Bhagavatam. Wir können das hören auf dem Govardhan-Retreat. Da werden wir diesen Vers ausführlich zitieren. Das ist einfach nicht die Feindseligkeit oder die Dunkelheit im Gemüt dort gibt, wie hier. Nun, was, jetzt kommt die große Rätselfrage, ist, wenn Krishna den heiligen Dham verlässt, versteht ihr? Das eine Szenario ist, Krishna erscheint mit seinem Ort auf der Welt. Was aber geschieht, wenn Krishna nicht mehr da ist? In Schriften wird gesagt, dass die Welt sehr beeinflusst wurde, als Krishna die Welt verließ. Das heißt im Bhagavatam 12.2.30: Solange wie Krishna, der Ehemann der Glücksgöttin, die Erde mit seinen Lotusfüßen berührte, hatte Kali keine Kraft, den Planet in seinen Besitz zu nehmen. Nun, wenn der höchste Herr die Welt verlässt, wird genauso wie er Aprakat nicht manifestiert wird, auch sein heiliges Dharm. Aprakat, man nennt es denn das Aprakat-Dharm, es ist nicht mehr sichtbar. Wenn wir heute nach Vrindavan gehen, sehen wir ein Hinterland von Indien, wo nicht direkt transzentale Juwelen aufblitzen auf dem Boden, sondern Plastiktaschen, die weggeschmolzen sind. Wie sind das? Plastiktaschen, sagt man das? Diese Plastiktüten, sagt man. Die Bäume werden laufend gecuttet und die sich das ständig ausbreitende Wüstenland von Rajasthan rückt ständig ein paar Meter nach vorne. Das Wasser ist nicht voll von Nektar, sondern voll von Durchfallsbakterien. Ihr könnt Nandarani Priya da befragen, wie die aussehen. Die weiß das. Und statt dass man die Worte der Gopis und Gopas hört, hört man die lauten Worte der Ladenbesitzer. Come here, cheap, cheap doti, cheap sari. Und werde übers Ohr gehauen. Und die Kinder zupfen einen an der Kleidung und sagen, Pens, Pens, Pens. Die wollen, Pens heißt so Kulis, ne? Kugelschreiber. Ne? Die Straßen sind übervölkert von Schweinen und die Dächer werden terrorisiert von Affen. Wirklich, das ist richtig intensiv. Man muss da Stacheldraht anbringen, weil die Monkeys da überall rummankieren. Nicht? Also das ist richtig. Ich war am Radakund einmal. Ich hatte da eine total schönes Zimmer. Aber jeden Morgen kam ungefähr 153 Affen in diesen Hof und zerstörten erstmal alles. Man musste also, wenn die kamen, war das schon, als wenn eine serbische Armee einfiel, und man musste erstmal die ganzen Sachen retten, die da rumstanden, und sich selber retten, das Zimmer verriegeln, und dann war dort also Affenzirkus. Und man hört dort nicht Krishnas Flöte, sondern was man in Environmental Language als Sound Pollution bezeichnet. Da gibt es so laute Lautsprecher, dass man also mit dem Schweizer Trommelfell nicht durchkommt. Nicht? Das ist so laut, das, und so weiter. Das ist also was das Sichtbare, das sehende Auge dort wahrnehmen kann. Das muss man sagen. Denn genauso wie Krishna unsichtbar geworden ist, unmanifestiert, so hat sich auch sein heiliges Dharm, was ja zu ihm gehört, unsichtbar gemacht. Aber es gibt da ein Geheimnis. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass sowohl die Schriften als auch die Heiligen, also nicht gewöhnliche Menschen, die mit den Augen schauen, die das sehen, was ich eben beschrieben habe, dass die wenig Unterschied machen zwischen dem Vrindavan hier auf dieser Welt und der ewigen spirituellen Vrindavan. Ich möchte es nochmal sagen, weil das wirklich etwas ist, was ich möchte, dass es einsinkt bei euch. Wir sehen vielleicht Staub und die Schweinchen und Affen und wir sehen Umweltverschmutzung noch und nöcher. Aber die Heiligen Schriften und die in Vrindavan lebenden Heiligen sehen das nicht. Und das ist ein Geheimnis. Wieso sehen wir das? Und die Schriften und die Heiligen sehen das nicht, was wir sehen. Es gibt eine Antwort. Ich möchte hier ein bisschen interreligiös predigen. Aus dem Talmud. Du siehst die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie du bist. Du siehst die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie du bist. Ein Mensch, der mit materiellen Augen schaut, sieht materielle Dinge. Ein Mensch, der mit spirituellen Augen schaut, sieht spirituelle Dinge. Wenn zum Beispiel ein spiritueller Heiliger auf Pablo schauen würde, würde er eine ewige spirituelle Seele erkennen können. Leuchten mit einer transzendentalen Form und so weiter. Das Dharma, was wir aber heute sehen, man nennt es das Drishyaman Dharma. Das Drishya heißt Sehen, was sich unserer Sicht mitteilt. Trägt die Kraft des für uns nicht sichtbaren Dharms mit sich. Das Beispiel, was gegeben wird in den Schriften, ist das Beispiel eines Handschuhs. Der Handschuh verdeckt eigentlich die richtige Hand. Aber weil er so sehr in Kontakt ist mit der Hand, hat er die Form der Hand und auch die Kraft der Hand. So ist auch das heilige Dharma nur anscheinend für unsere materielle Sicht materiell. Aber in ihm drin, das heißt, die spirituelle Essenz dieses heiligen Dharmas ist total spirituell. Und wie wir diese spirituelle Essenz kontaktieren können, das wollen wir üben im Workshop. An dieser Stelle möchte ich zusammenfassen, was ihr in den vorangegangenen Retreats gehört habt. Ihr habt gehört über Gemeinschaft mit Sadhus, ihr habt gehört über den Heiligen Namen, ihr habt gehört über das Srimad Bhagavatam. Bei all diesen Wegen der Bhakti, nicht, Gemeinschaft pflegen mit Devotees, den Heiligen Namen chanten, und all dem Bhagavatam ging es immer um eines, nämlich wie können wir die spirituelle Essenz kontaktieren. Man musste beim Chanten auf eine bestimmte Art und Weise chanten, um den Nektar des Heiligen Namens zu erfahren. Wir haben erfahren, wenn wir Gemeinschaft mit Devotees pflegen, müssen wir aufpassen, dass es nicht eine materielle Gemeinschaft wird, wo man vielleicht sogar Politics macht, sagen wir in unserer Bewegung, also so ungimpfliche Beziehungen pflegt. Wir haben gemerkt, beim Lesen des Bhagavatams muss man es auf eine bestimmte Art und Weise machen, sodass sich eben Krishna im Herzen manifestiert. Das passiert nicht sozusagen automatisch. Nicht? Und auch wenn wir uns mit dem heiligen Dharma befassen, ist es wichtig für uns, dass wenn wir auf Pilgerreise gehen, dass wir es auf richtige Art und Weise machen, sodass wir nicht auf der Hülle stecken bleiben, also das, was das heilige Dharma bedeckt, sondern in die Essenz kommt. Kann man mir folgen? Super. trotzdem konstatiere ich einen akuten Sauerstoffmangel bei manchen von euch. Ist das wahr? Shyamananda, würdest du vielleicht, habt ihr oder ist nur ein, wir haben da zwei Fenster oder? Nee, sorry. Ich hatte gedacht, das war ein Doppelfenster, aber es ist ein doppelverglastes Fenster. Das ist natürlich praktisch. Ich hatte gedacht, dass man nur eins war. Gut. Atmet kräftig ein, vergesst nicht zu atmen, weil es wird wirklich ein bisschen Oxygen ist wichtig, damit ihr das verstehen könnt. Aber ich sehe, ihr seid einigermaßen da. Wir haben eine im Bhagavatam einige Brahmans Beweise dafür, dass das, was ihr eben gehört habt, der Wahrheit und auch der Erfahrung entspricht. Narada sagte einmal zu Dhruva, Narada, der große spirituelle Meister, hat seinen Schüler Dhruva Maharaj einmal instruiert, er solle nach Vrindavan gehen, um dort sein Mantra zu chanten und mit der Unterstützung des heiligen Dharmas eben sehr schnell dazu zu kommen, dass sich Krishna vor ihm manifestieren würde. Er hat ihn also nach Madhuvan geschickt, das ist eine von 12 Wäldern. Zu der Zeit war Krishna nicht gegenwärtig auf dem Planeten. Er war schon lange in einem vorangegangenen Zeitalter auf dem Planeten gewesen und hatte das verlassen. Narada sagte zu Dhruva, wie manche spirituelle Meister zu ihren Schülern sagen würde, mein lieber Junge, ich wünsche dir alles Gute. Du solltest zum Ufer der Yamuna gehen, wo es einen tugendhaften Wald gibt namens Madhuvan. Und dort solltest du geläutert werden. Einfach nur, wenn man dorthin geht, zieht man die höchste Persönlichkeit Gottes an, die immer dort lebt. Mein Gott, jetzt kommt ein zweites Geheimnis. Nicht nur ist Vrindavan Dham immer in dieser Welt manifestiert, sondern Krishna verlässt Vrindavan Dham niemals und setzt nicht mal einen Schritt daraus. Jiva Goswami sagt, Krishna macht es nur unsichtbar. Ich habe mal einen Film gesehen, heimlich. Harry Potter. Hoffentlich werde ich nicht verurteilt von euch. Ich hab ihn nur stückweise gesehen. Aber da war diese eine Sache, Harry Potter hatte einen unsichtbaren Mantel bekommen. Den hat er umgezogen. Und dann konnte ihn ich habe es nicht genau durchschaut, aber so ein Schlechter, der sah so schlecht aus, so böse, so wie Dracula sah der aus, konnte ihn nicht finden, weil er hatte diesen unsichtbaren Mantel an und war unsichtbar. Ich habe auch mal so einen gehabt, aber der hat nicht so funktioniert, also den habe ich als Kind gehabt. Ich würde gerne das am liebsten zeigen. Es gibt anscheinend, also im Film gab es jedenfalls das, die Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen. Krishna, Gott, kann sich sehr leicht unsichtbar machen. Der braucht dazu keine Filmtechnik. Und er macht auch seinen Ort unsichtbar. Er macht auch seinen Ort sichtbar. Aber im Film war es so schön, Harry Potter, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe es wirklich nur so, hat dann irgendwann sich aus seiner unsichtbaren Position, hat er sich dann, glaube ich, er musste sich, glaube ich, was nehmen, was weggenommen, nicht? Oder hat jemandem vielleicht einen Kopfnutz gegeben, nicht? So kann Krishna und das heilige Dharma ist durch die Antadhana Shakti, sagt Jiva Goswami, unsichtbar geworden, ist aber trotzdem noch da, vollgültig da. und ihn jetzt zu kontaktieren oder Kontakt mit ihm aufzunehmen und dem Heiligen Darm, das ist die ganze Essenz unseres Seminars. Denn wie können wir mit dem unsichtbaren Gott in Verbindung treten? Wie können wir mit seinem Heiligen Darm in Verbindung treten? Wie können wir das, was uns bedeckt, so wie eine, oder das, was den Heiligen Darm bedeckt, wie ein Handschuh eine Hand bedeckt, durchschauen und uns nicht täuschen lassen? Das ist sehr wichtig. Lass uns also das nochmal sehr deutlich sagen. Die Energie, die das Darm bedeckt, nämlich die Antadhana Shakti, zieht einen Schleier aus Materie über diesen Darm und bedeckt die Bewohner, sodass die Besucher, die noch nicht qualifiziert sind, das Darm nicht sehen können. Diese Energie, die das heilige Darm jetzt bedeckt, ist jedoch spirituell. Und so kann ein Materialist die Dinge materiell sehen und ein Spiritualist spirituell. Prabhupada hat das im Srimad Bhagavatam ausgedrückt. Wir sollten deutlich den Unterschied zwischen Maya zur Kenntnis nehmen und Swadharma. Swadharma heißt das eigene Reich des Herrn. Für den Devoti wirkt das Swadharma und für den Nicht-Devoti wirkt die Maya-Energie. Also ihr könnt nach Vrindavan gehen und wenn ihr Devotis seid, wird sich Vrindavan euch gegenüber auf spirituelle Art und Weise verhalten. Wenn ihr Vrindavan aber als mit einer materiellen Sicht bereist, wird sich Vrindavan euch auf materielle Art und Weise gegenüber verhalten. Ich habe das einmal am Govindakund erlebt. Govindakund ist eine kleine Niederlassung, wo Einsiedler leben, also Menschen, die Hermits, die sich ganz dem spirituellen Leben zugewandt haben. Es ist eine sehr spirituelle Schwingung. Und ich habe mich dort einmal aufhalten können und bin dann auf Spaziergang gegangen. So kann ich sagen, einfach ein bisschen, um mir die Beine zu vertreten. Und plötzlich kommt ein Mann, der einen sehr dunklen Gesichtsausdruck hat, auf mich zu, stellt sich mir direkt vors Gesicht und sagt mit einer finsteren Miene: Rupees. Er will also Geld haben. Mein Gott, habe ich gesagt, jetzt werde ich in Vrindavan ausgeraubt wie in New York. Ich habe verstanden, das ist jetzt ein Test. Ich setzte mein gewinnendste Lächeln auf. Sorry, no rupees. Ich machte so sorry, so rupees und hatte blöderweise eine tolle Armbanduhr um, die sich in diesem Augenblick zeigte, als der Pullover so wegrutschte. Also keine guten Uhren in Vrindavan anziehen. Und er sah, und ich dachte, mein Gott, jetzt bin ich dran, weil er sah das. Ich dachte schon, jetzt tut er sein Beil nehmen und mir die Hand abhacken, um die Armbanduhr zu erzählen, so finster. Und er wurde also richtig intensiv. Der ging mir dann an die Armbanduhr. Und ich weiß, wenn du einmal da bist und du wirst ausgeraubt, dann geschieht es dir immer wieder, weil du als ein Opfer gesehen wirst. Und ich wusste, ich muss hier standhalten, ich muss aus der Situation rauskommen. Und der erste Gedanke war, dass ich meine alten Straßenkampfmethoden ausräumte, nochmal zurücknehme und ihn ein bisschen in Erstaunen versetzt hätte. Also so gut bin ich nicht mehr, aber ich dachte und habe gesagt, bloß nicht das machen. Das wäre also das Schlimmste. Hier eine aggressive selber drauf reinzufallen auf diesen Test und mit Aggressivität gehen. Und ich, ich, ich sage sie dann einfach, Radhi, Radhi, Hare Krishna, und betete einfach und der hat mich also richtig gepackt und schon angefangen zu schütteln und ich betete einfach, Krishna, Krishna. Plötzlich sah der, dass ich Zuflucht suchte bei Radharani und bei Krishna, wachte wie auf und wurde die freundlichste Menschenkreatur, die ich je gesehen habe, der mir auch ständig noch immer Bananen gibt. Also Bananen, also damit meine ich, also Früchte bringt. Ne? Meine lieben Devotees, ich muss da im materiellen Bewusstsein gewesen sein und so ist das Dharm zu mir hat geantwortet auf materielle Art und Weise. Wenn du jedoch auf spirituelle Bewusstseins, auf eine spirituelle Weise als Devotee, als ich den Switch machte, wie sagt man das in Deutsch, den Switch? Den Schalter umwarf, nicht? Und einfach wie ein Devotee im Krishna-Bewusstsein reagiert hat, ist der freundlichste Mensch im Universum geworden. Das, was ich euch jetzt mit einem Beispiel erzählt habe, kann euch jeder erzählen. Diejenigen, die barfuß durch Vrindavan gehen, wissen, in dem Augenblick, wo sie im Maya sind, treten sie auf einen Nagel und kriegen eine Fußentzündung. Das ist ganz magisch. Je nachdem, wie du im heiligen Namen, im heiligen Darm, jetzt sage ich mal etwas Umgangssprachliches im Schweizerdeutsch, druf bist, nicht? Druf sagt man druf, nicht? So reagiert das Darm. Das ist magisch. Das ist mystisch. Ich habe ein Zitat von Prabhupada erzählt, da habe ich mir aufgeschrieben hier, das habe ich irgendwo, wo ich es jetzt nicht finden kann, das ist wahrscheinlich im Workshop, ist es dran, dass Prabhupada einmal von einem Materialisten gefragt worden, warum hast du dir denn Vrindavan ausgesucht? Das besteht doch nur aus, das ist ein Hinterland und es ist schmutzig und so weiter. Und Prabhupada hat dann so gesagt, ja, mit der materiellen Sicht kann man das nicht verstehen. Einmal kam ein sehr wohlhabender Mann zu Raghunath Das Goswami und bat Raghunath Das Goswami Ausbesserungsarbeiten im Heiligen Darm vorzunehmen. Es gab dort ein Badegatt und er sah, dass da was rausgebrochen war aus dem Stein und er sagte, darf ich hier ein bisschen Service zum Darm machen? Und Raghunath Das Goswami wollte ihm eben zeigen, dass es eine Dimension gab im Vrindavan, die er nicht sehen konnte. Und er sagte, all dein Geld, was du hast, wird nicht einmal einen einzigen kleinen ausgebrochenen Stein ersetzen können. Und der Mann so geschaut wie ich jetzt. Du hast wahrscheinlich kein Wissen von meinem Vermögen, hat er gesagt. Klein Stein. Und dann hat ihm Raghunath Das Goswami die Sicht gegeben. Den Schleier kurz weggezogen und er sah dort, wo dieser Spalt war im Badegatt, er sah das Funkeln mit Juwelen und Diamanten darunter und hat sich der Vorhang wieder gezogen. Hast du es gesehen? Sagte Raghunath Das Goswami. Ja, ich gebe zu, ich habe nichts im vergleichbaren Wert. Hare Krishna. Oh ja. Ich dachte, du wärst auch total enthusiastisch und klatscht in die Hände. Aber das muss ich hier auf materielle Art und Weise gesehen haben. Nietzsche sagte einmal, diejenigen, die die Tanzenden sahen, sagten, sie wären Idioten, denn sie hörten die Musik nicht. In Vrindavan ist die Flötenmusik Krishnas zu hören. Aber man muss sich qualifizieren, muss das Bewusstsein läutern im Heiligen Dharm, um diese spirituellen Dinge wahrnehmen zu können. Das ist so wichtig. Prabhupada hat einmal uns gesagt, überall in Vrindavan ist Krishna zu finden, außer am Läubersaar. Was ist Läubersaar? Da ist Krishna auch da. Aber er hat es so ausgedrückt. Im Läubersaar, da ist also von morgens bis abends sind da die Bodhis und kaufen ein und feilschen und es wird da hin und her gefeilscht. Und da ist man also richtig im Kauf. Kaufhausbewusstsein sozusagen. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr dann euch endlich mal durchringt. Jetzt muss ich auch mal zum Läubersaar und muss mir mal was hier zum Anziehen kaufen. Dann kommt man so, in ein bestimmtes Bewusstsein hinein. Weil du kriegst, es gibt ja keine festen Preise im Läubersaar, obwohl das auf jedem Laden draufsteht, Fixpreis ist. Du wirst also regelmäßig wirst du versucht, übers Ohr zu hauen. Also zumindest war es in meiner Zeit so. Ich kaufe grundsätzlich nicht einen im Läubersaar, doch eine Ausnahme mache ich, Bücher kaufe ich, Rasi Biharilal, kaufe ich Bücher eine, tütenweise. Aber normalerweise, ich weiß noch, wie das war. Man geht so rein, komm hier, cheapest price, jeder reißt dich. Leute reißen dich schon von der Straße runter, um sich in ihre Läden zu bringen. Da ist das Kaufbewusstsein gegenwärtig. Und viele westliche Devotees, muss man sagen, tragen dazu bei. Die kommen mit so dicken, wie nennt man das, Moneybells dahin. Und das ist also. Prabhupada sagt, überall ist Krishna, nur in diesem Bewusstsein, in dieser Bewusstseinsstraße, der Kaufbewusstseinsstraße, sei Krishna nicht da. Er wollte uns darauf hinweisen, dass wenn wir nach Vrindavan kommen, dass wir wirklich etwas tun, um unser Bewusstsein so einzustellen, dass wir Kontakt mit der spirituellen Energie haben. Denn nachdem Krishna den Planeten verlassen hatte, hat sich das Dharm ist bedeckt worden mit einer Shakti, Antadana Shakti, nicht? Oder man sagt auch Maya Shakti dazu, eine Prodha Maya, also ganz spezielle Art der Maya, Prodha Maya Shakti, und da stellt Vrindavan an uns tatsächlich eine Herausforderung. Wie spirituell ist deine Sicht? Diese Frage wird gestellt vom Dharma an uns. Was tust du um dein... Und das Interessante nun aber ist, wenn man nur eine kleine Bemühung, darüber werden wir im Workshop hören, unternimmt im Dharma, so sagt Prabhupada, ist das Ergebnis tausendfach. Du chantest und du hast tausendfach die Verwirklichung. Du liest das Bhagavatam und plötzlich werden die Bhagavatam-Seiten transparent für dich und du kannst spirituelle Dinge da erkennen. Am besten funktioniert das in der Gemeinschaft mit Devotees und deswegen haben wir ein Holy Name Retreat in Varshana, was wir anbieten, und ein Govardhan Retreat am Govardhan Hügel. Und Govardhan Retreat ist jetzt richtig, da tun wir jetzt, also zumindest ich, mache nur noch Krishna Katha. Also man hört nur noch Krishna Katha über meine Lippen kommen, weil das gibt solch eine Erfahrung. Man fühlt sich Krishna so nahe. Viele von den Retreat-Teilnehmern haben Durchbruchserfahrungen gemacht. Und wir haben dort hin und wieder auch dramatische Darbietungen von Krishnas Pastimes, die Lilas. Und viele Devotees haben mir gesagt, also als ich den... dass die richtig ekstatische Symptome hatten. Ich kann mich erinnern an Syamdas, der war beim ersten Lila dabei, der ist einfach nur noch so hin und her geschwankt, weil ekstatische Symptome seinen Körper geschüttelt haben. Also bei einer kleinen Bemühung, oder du wanderst durch Brindavan, man nennt das Parikram, oder Padasevanam, man dient den Lotusfüßen Krishnas, indem man durch Vrindavan wandert auf einer Pilgerreise. Und plötzlich reißt der Vorhang auf und du bist einfach so glücklich. Man wird einfach so glücklich und man weiß, man ist angekommen, weil der Vorhang aufgegangen ist. Das ist möglich. Durch eben diesen Seva. Durch den Seva. Und was für Sevas wir machen können, lernen wir im Workshop. Aber hier möchte ich einfach nur drei Dinge sagen. Das Heilige Dharma ist also Krishnas Reich, was in die Welt gekommen ist. Als Krishna hier war, war es sichtbar. Als Krishna den Planeten verließ und Kali in die Welt kam, wurde es von einer Shakti einer Maya-Shakti überzogen sozusagen. Trotzdem jedoch, und deswegen wollte ich euch das Handschuhbeispiel geben, ist die Kraft des Dharmas da. Man kann sie kontaktieren, diese erstaunliche Kraft, wenn man wenn man ein paar Dinge kennenlernt, die wir im Workshop behandeln wollen. Ich will die Lecture nicht so überfrachten, nicht alles allein. Wie findet ihr dieses Thema? Madhumati, du schaust mich so gebannt an.
Ja, sehr aufschlussreich. Also ich freue mich sehr darüber zu hören, einfach um nächstes Mal auch wieder vorbereitet und
ja.
Stunden lernen zu können.
Ja. Ja. Meine lieben Devotees, ich war so oft in Maya in Vrindavan. Also einfach zum Beispiel auch, das kann einen kriegen, wenn man total erschöpft ist. Und dann kommen die Moskitos. Und dann, also man wird hin und wieder, man wird getestet. Je nach dem Bewusstsein, wie man ist. Man wird, also es ist wie ein Spiegel. Deswegen, neue Devotees, Prabhupada sagte das einmal, die sollten nicht zu lange in Vrindavan sein. Es ist also eine richtige Erfahrung, die man da machen kann. Man kann Leute treffen, die alles mögen, wie ich diesen Mann da traf am Govindakund, die alles Mögliche mit einem anstellen wollen. Nicht? Also und wenn man sich dann, man muss dann also den Schalter finden, so schnell wie möglich, sonst ist man geliefert. Nicht? Es ist also richtig, deswegen ist es eine Pilgerreise, es ist richtig was Anspruchsvolles, eine anspruchsvolle spirituelle Reise. Es hat nichts mit Trekking zu tun. Das kann man auch, aber dann hat man eine Trekking-Erfahrung in Vrindavan und das kann ganz schön heftig manchmal sein. Man hört das immer im Tempel, im Krishna Balaram Tempel. Also man hört dann immer, das geschah, jenes geschah. Manche Leute sind auch schon ertrunken in der Yamuna oder in Ganga. Nicht? Also alles Mögliche kann da geschehen. Keine Sorge jetzt. Geht mit Syamananda und Ratnamanjali nach Vrindavan, da kann nichts passieren. die machen Guided Tours. Nicht? So wie sagt man Guided Tours? So, Touren unter Anleitung. Nicht? Und dann kann man Erfahrung machen. Das ist unglaublich. Aber es ist wirklich wie Chulasya Dhara, wie die Upanishaden sagen, wie auf einer Messerscheide. Also ich hoffe, ich habe jetzt keine furchtvolle Atmosphäre verbreitet. Weil ihr seid schon einfach, dass ihr zu diesem Seminar kommt, ihr seid schon vorbereitet, also keine Sorge. Also ich meine, ich will jetzt mal das herunterfahren. Was man einfach macht, ist meist, das sind Ausnahmebeispiele, die ich gab, um das ein bisschen deutlich zu machen. Aber was geschieht, ist einfach nur, dass man sich trocken fühlt und nach Hause in die Schweiz zurückreisen will. Also dass man Heimweh bekommt, weil es so unbekannt ist. Also das ist meistens nur ein bisschen Heimweh, was man kriegt. Also nicht schlimmere Erfahrungen, nicht? Ja. Und so weiter. Das hatte ich auch, schreckliche Heimweh, hatte ich gehabt. sage, gibst du nicht endlich mal hier Schwarzbrot und Butter? Man merkt dann, wie man plötzlich auf so einer wirklich körperlichen Ebene ist und man merkt, ja, das ist die Wirkung des Dharmas, nicht? Das hat einem zurückgespiegelt, was man im Bewusstsein hat. Man ist wahrscheinlich noch nicht so fortgeschritten, wie man das gerne denken würde. Aber wenn man da hinkommt und wirklich Krishna näher kommen will und wirklich Krishna dienen will, meine lieben Devotees, dann entfaltet sich vor einem Auge die spirituelle Welt das in einem Maße, wie man es also kaum beschreiben kann. Es ist dann nicht mit Worten auszudrücken. Gut, damit habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich sehr interessiert, ob ihr einige kurze Fragen vom Frühstück habt. Vor dem Frühstück habt. Ja.
Frage, und zwar, vielleicht ist das ein bisschen persönlich, aber hast du die Bilder von Krishna schon mal gehört im Kanal? Und darf ich das überhaupt fragen, so eine Frage? Ist das nur...
Ich finde es sehr gut, dass du eine persönliche Frage stellst. Und das ist ja das Thema, nicht? Dass das immer hörbar ist und dass Krishna da immer gegenwärtig ist. Weswegen ich jetzt nachdenke und mir die Lippen nachdenklich lecke, ist, weil ich möchte unbedingt eine präzise Antwort geben auf deine Frage und mir überlegen, wie ich diese Frage beantworten soll. Ich möchte dir sagen, dass ich die Flöte Krishnas noch nicht gehört habe oder nicht gehört habe. Was ich erfahren habe, ist sehr oft in dem Bereich einzuordnen, dass ich einfach Arrangierung Krishnas sah in Vrindavan, also in einem Maß, wie nicht das im Westen nicht möglich ist. Ein direktes Erwidern auf meine Gebete. Zum Beispiel wollte ich einen bestimmten heiligen Ort finden. Das ist, glaube ich, meine und wollte da so gerne hin, aber ich war alleine, die Pilgergruppe war schon weitergereist und ich hatte darum gebeten, einen Tag in Vrindavan zurückzubleiben. Wisst ihr, was da geschah? Plötzlich kam ein Papagei, so ein Grüner, diesen sehr schüchtern, kam und fing an, ich chantete so Japa und hopste so auf und ab. Und hopste dann auf meinen Schoß und ich hatte sowas noch nie gesehen. Die sind sehr schüchtern. Da habe ich gedacht, ja, also ich chant jetzt mal weiter, dass ich ihn nicht verjage. Mal sehen, was dann. Dann sprang der mir auf die Schulter und zupfte mir am rechten Ohr. Und dann sah mich ein Pritschbasi und sagte, die wissen ja, was los ist. Ne? Und schaute zu, weil das ein Wunder war. Das machen die nicht. Ich chantete, weil ich war noch ein bisschen einfach, ich war gerade am Chanten und war überall, ja, also was immer, ich chant weiter, nicht? So in dem Stil war ich so eingestellt. Dann zupfte aber weiter und dann, was denn, sagte ich denn so auf Deutsch. Ne? Also ich war noch richtig im Chanten drin, ich musste erstmal das zur Kenntnis nehmen. Und dann merkte ich, der wollte mich irgendwo hinbringen. Das fängt an, mich zu interessieren. Und bin ich aufgestanden und dann zog der mich. Also es war so, ich ging dann und wenn immer ich... Und er zog mich einmal an diesem Ohr, wenn ich rechts musste, und dann an jenem Ohr, wenn ich links musste. Nicht? Also, und hat mich also am Ohr dahin gebracht, wo ich hin wollte. Und dann schließlich komme ich an dem Ort und er verabschiedet sich und fliegt weg. Und weißt du, wenn einem sowas geschieht und wenn man auch noch sieht, wie die Leute reagieren, dass die das auch so sehen, dann weiß man, das hat jetzt diesen Papagei hat Krishna geschickt. Das weiß man, das kann einem auch kein Religionswissenschaftler ausreden. Das ist keine Einbildung mehr, zu Deutsch gesagt. Und davon, von solchen ähnlichen Dingen, kann jeder euch erzählen. Also viele Devotees haben gesagt, also ich habe, und dann gibt es natürlich schon solche Dinge. Was geschieht in Vrindavan ist, du liest in heiligen Texten, und dann merkst du plötzlich, wie diese heiligen Texte, diese Beschreibungen, die dort sind, erstmal vor deinem inneren Auge entstehen. Also du erinnerst dich, zu Deutsch gesagt, an das Gelesene, aber dann nimmt das plötzlich eine Eigendynamik an. Und du siehst plötzlich da etwas. Aber hierbei muss man eben sehr vorsichtig sein. Ich bin froh, dass ich ein bisschen Psychologie studiert habe und über den Begriff Assoziation gedacht habe. Du siehst bestimmte Dinge und dein Geist macht so Querverbindungen und tut bestimmte Erinnerungsblöcke, die einfach nur in dem materiellen Geist sind, miteinander verbinden. Und du kannst dir dann einbilden, dass es eine Vision ist. Das sieht man sehr oft bei Westlern. Also die Weltmeister von Konzepten sind, nicht? Die also in Konzepten leben, die sich zusammenbilden und darüber sprechen und sich dann streiten, wenn ein anderer nicht die gleichen mentalen Konzepte befürwortet. Ich werde da jedes Mal ein bisschen psychologisch, weil ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt. Und man kann erkennen, wenn es Konzepte sind und wenn es Verwirklichungen sind. Da gibt es ein paar Parameter, wo man es sehen kann, nicht? Und das geschieht natürlich sehr oft. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein. Man kann sich das schon einbilden, dass man hört schon mal einen Kuhhirtenjungen auf der Flöte spielen und dann könnte man gleich denken, das war jetzt Krishnas Flöte. Aber wenn du Krishnas Flöte wirklich hören willst, dann wirst du vorsichtig sein. Ne? Also es sind schon viele Dinge, die man hört, aber ich will jetzt auf Nummer sicher gehen in meiner Antwort. Nicht? Also auf Nummer sicher weiß ich einfach. Und dafür da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da könnte ich dir tausende von Sachen erzählen. Purijan, mein bester Freund, also bester Freund, ein guter, sehr guter Freund, so würde ich sagen, hat mir mal Folgendes erzählt. Hört euch das jetzt an, bitte. Er chantet. Das haben ganz viele schon erfahren. Er chantet. Hat sich so hingesetzt unterm Baum. Plötzlich hört er ein fürchterliches Gezeter. Und sieht also zwei Papageien, die immer auf einen Baum zufliegen. Und es ist so laut, dass er denkt, was macht ihr denn da für einen Lärm? Und er steht dann auf und geht weg. In dem Augenblick, wo er weggeht, hören die Papageien an, den Baum anzufliegen. Und er sieht aus einer Höhlung im Baum eine schwarze Schlange hervorgehalten. Das sind diese Black Snakes, die Brijbasis sagen, das ist Krishna. Die haben eine andere Sicht. Die sagen, Krishna. Und wir Westler nehmen die Beine in die Hand. Und laufen weg. Und er sah, also die war gerade da, die wollte sich runterwerfen. Und also die fallen so runter und beißen das nicht. Das kommt, jetzt letztes Jahr ist auch ein Mädchen in der Gegend von einer Kobra gebissen worden und so. Zurück nach Krishna gegangen. Also, es gibt, oder auch du bist fürchterlich hungrig, solche Sachen zum Beispiel. Und du kommst um vor Hunger. Und du hast den ganzen Tag gefastet und du hast vergessen, dir was mitzunehmen. Und Wasser gibt es auch nicht mehr. Und du bist einfach nur noch. Und dann kommt plötzlich einer und sagt, es gibt gerade ein großes Feast und er bringt dich hin zu einem Ort, wo du ein total sanft gekochtes Festkriegt. Es gibt nämlich auch die Chili-Präparation in Vrindavan. Da gehst du für eine Woche wie ein Drache, der Feuer spuckt, durch die Gegend, so scharf ist das. Ne? Und das sieht man, solche Sachen, laufend, wo du einfach denkst, ich sitze hier doch ganz entfernt von der Zivilisation irgendwo. Das muss jetzt einfach Krishna gewesen sein. Das wird auch in den Schriften dokumentiert, dass da bei Madhavendra Puri zum Beispiel, der saß am Govindakund und chantete, und plötzlich kam ein Junge vorbei und gab ihm ein Glas Milch. Er hatte den ganzen Tag nicht gebettet. Das ist unglaublich. Und dieser Junge hat sich dann später als Krishna offenbart, dem Madhavendra Puri. Aber er sah ihn zunächst einmal nur wie ein Junge. Also verdeckt. Verdeckt. Aber es kommt unglaublich was durch, auch wenn es verdeckt ist. Also solche Erfahrungen. Oh, ich könnte jetzt den ganzen Tag rumerzählen über solche Erfahrungen, weil das ist mein, also wo du einfach denkst, weißt, es geht nicht anders. Das war Krishna. Das ist Arrangierung oder Krishna selber. Gut. Caroline wird unsere letzte Fragestellerin sein für heute. Ja, Caroline?
Schwierig einzuordnen, weil man sagt ja auch manchmal, wo Guru ist der Heilige Dham, wo es, wenn man es Bhagavatam liest, ist man nie im Heiligen Dham. Oder ich lebe jetzt in Langenthal, da haben wir ja Deities und man spricht oft davon, also wenn wir jetzt nach Langenthal zurückkommen, jetzt kommen wir zum
ins
Heiligen Dham.
Ja.
Hier ist alles ein bisschen anders. Ich merke das auch, wenn ich nur mit dem Bus in die Stadt fahre und wieder hochkomme bei uns zum Tempel, wie sich die Energie verändert. So, du sprichst jetzt über den Heiligen Dham richtig in Vrindavan, oder? Aber für mich ist es manchmal jetzt gerade wie so, Heiliger Dham, Heiliger Dham. Wir sind ja auch jetzt mit dir zum Beispiel in einer anderen Atmosphäre.
Ja, Dham wird übersetzt auf verschiedene Art und Weise. Gestern hatte ich davon etwas gelesen, mal als Glanz, mal als Home of God, Zuhause von Gott. Und so gibt es verschiedene Dimensionen des Dharmas. Es stimmt, dass dort, wo Deities verehrt wird, es wird auch gesprochen von Shalagram Shila insbesondere, dort ist ein heiliger Ort, weil da Gott gegenwärtig ist und der kommt nicht alleine, der kommt mit seinem Zuhause, mit dem Dham. Es gibt auch einen Dham, wo manche, die, was in dieser, was also im Westen gegründet wird, wir nennen uns zum Beispiel unser Projekt Goloka Dham und haben uns da viel Gedanken drüber gemacht. Wir wollen dort Radhashtami feiern und das erste Mal Holi feiern in Deutschland, also mit Farben und allem. Wird sehr schön werden. Und das sind verschiedene Ableger sozusagen des Heiligen Dharms. Und je nachdem, da gilt das genau das Gleiche. Manche sehen in einem Tempel den Ort Gottes, manche halten es dich aus und gehen weg vom Tempel. Nicht? Also je nach dem Bewusstsein sieht man dort entweder Krishna oder nicht. Nicht? So, diese Dharms, da wird gesagt, wo ein Devoti ist, da ist das heilige Dham. Warum? Weil er Krishna im Herzen trägt. Nicht? Also, das ist aber leider bei mir nicht so, aber bei echten Devotis ist das der Fall. Oder auch wenn Detis verehrt wird, Krishna verehrt wird, dann ist da, es kommt immer darauf an, Dham heißt hier in diesem Sinne, wo Gott gegenwärtig ist, wo Krishna gegenwärtig ist. Und das wird deswegen auf Devotis ausgedehnt, dieser Begriff. Bhagavatam heißt es, wo immer du bist, O Vidura, dort ist ein heiliger Dham, denn du trägst ständig den Keulenträger in deinem Herzen, Gadabrata. Nicht? Trotzdem ist es sehr wichtig zu sagen, dass all diese Holy Places, die es noch gibt, also Tempel, ihre Kraft kriegen von dem ursprünglichen Heiligen Dam. Das ursprüngliche Heilige Dam ist Goloka bei den Damen, also das in der, ich sage jetzt mal so, einfach für den kindhaften Geist von uns, ne? Das, auch Boma Vrindavan kriegt seine Kraft von Goloka Vrindavan. Auch ein Devotee kriegt seine Kraft von dort. Auch ein Ort wie Goloka Dham zum Beispiel oder ein Tempel kriegt eine Kraft von dort. Prabhupada sagte einmal, unsere Tempel sind nicht in Hamburg oder Paris, sondern in Goloka. Hat er oft so gesagt. Ne? Die kriegen aber alle die Kraft von dort. Deswegen ist es für die Devotees natürlich, dass sie auch diese besonderen Kraftorte besuchen. Also man sollte begeistert sein, sagt Prabhupada, in die ewige spirituelle Heimat zurückzugehen. Und das, was dem am nächsten kommt, ist Mayapur, Goloka, Mayapur, es ist Boma und so weiter. Das ist nicht genau das gleiche Langtal wie Vrindavan. Nicht? Da gab es einmal eine interessante Diskussion unter den Devotees. Da gibt es schon große Unterschiede. Nicht? Man kann da nicht sagen, dass jeder Busch in Langenthal ein wunscherfüllender Baum ist. Das wäre ein bisschen zu weit gegangen. Aber es gibt auch wieder Ähnlichkeiten. Ein bisschen. Genauso wie sich Vrindavan Dham hier auf dieser Erde unterscheidet von dem Goloka Vrindavan und die Lilas von Krishna dort sehr verschieden sind. So gibt es auch einen Unterschied. Darüber werden wir am Anfang des Workshops hören. Gut, jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich möchte auch unsere Devotees, die neu dabei sind, also ich sehe ein paar ganz junge Gesichter unter euch, seid nichts, also es wird alles sehr klar werden. Manche Informationen sind vielleicht ein bisschen zu insidermäßig. Ich möchte euch bitten, noch kurz zu bleiben.